The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Ich begrüße den Schauspieler Stefko Hanuszewski in meiner Sendung und freue mich, lieber Stefko. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Hallo Chris.
Du bist Österreicher.
Ja, so ist es.
Und lebst in Deutschland. Also bist schauspielender Österreicher in Deutschland ansässig, ja?
Ja, ich bin tatsächlich aktuell sogar in Deutschland. Ich lebe in Deutschland und Österreich quasi. Ich arbeite auch noch in Österreich und habe quasi zwei Wohnorte momentan. Zwei Orte, wo ich, an denen ich lebe. Aber meine Familie lebt in Deutschland und ja. da bin ich auch sehr viel.
Ich würde auch mal behaupten, du bist jetzt der erste Österreicher in meiner Sendung, glaube ich.
Großartige Premiere, ich freue mich. Ich freue mich, höchste Zeit.
Ja, also ich meine, auch traditionell, also früher noch bei Wetten, dass, da hat man doch auch immer gesagt, noch schöne Grüße in die Schweiz, in Österreich. Und das ist irgendwie so ein bisschen weggefallen mittlerweile im Fernsehen.
Ja, jetzt war ja gerade wieder Eurovision und ich erinnere mich noch sehr gut an hier immer an die Fanfare vor Wetten, dass. Hier an das ganze Ding, das kann man jetzt vielleicht auch mal vor dem Podcast nochmal einspielen oder so, dass wir hier an der europäischen, deutschsprachig-europäischen Vereinigung arbeiten.
Ja, das ist doch genau, da waren immer diese Sterne, dieser Kreis, da kann ich so ein bisschen deinen Kopf in die Mitte machen, das zum Beispiel.
Ja, das ist doch gut, das ist doch gut. Und dann noch schön dieses 80er, 90er Jahre noch dieses leichte Bildschirm gekrisselt dann.
Bist du, da muss ich dich jetzt mal gerade fragen, bist du auch, oder merkst du, umso älter du wirst nostalgischer, was die Vergangenheit angeht, also auch so die Medien, jetzt wo wir das gerade kurz mal aufgegriffen haben, oder bist du nicht so ein Typ?
Doch, natürlich. Ich glaube, das erwischt uns ja alle, da kommen wir ja nicht drum herum. Aber ich finde auch, ich glaube, in unserer Generation ist es noch extremer geworden oder es ist noch stärker geworden vielleicht als früher, weil ich finde, die ganze Popkultur und überhaupt unsere Kultur befördert das eigentlich auf allen Ebenen. Also diese Nostalgie wird ja auf allen Ebenen befeuert und gefördert und quasi also angeschoben, ne? Also in der Musik, in den Serien, es gibt von allen Remakes, es gibt von allen Relaunches, es wird alles nochmal gemacht, die ganze Musik von früher kommt so wieder zurück, meine Kinder hören jetzt quasi die gleiche Musik, die ich zum Teil gehört habe und finden das ganz toll, was mich natürlich auch freut, die hören auch ganz viel andere Musik, aber das ist alles überhaupt nicht uncool oder so. Und ja, es geht ja bis in die Politik, wo es viele Kräfte gibt, die sagen irgendwie, früher war alles besser und wieder so wie früher, bitte.
Auch wenn das das habe ich gar nicht gemeint gehabt, aber du hast natürlich recht, auch das stimmt. Solche, wie man würde sagen, vielleicht solche Rückwärtsbewegungen oder auch so, das sind ja auch immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl, dann so Wellenbewegungen. Also das ist ja so, nicht in der Nostalgie, aber in der Politik. Also dass man sagt, sehr liberal, dann kommt wieder die Gegenfront, dann wieder sehr konservativ, dann kommt wieder die Gegenfront. Weißt du, irgendwie.
So, aber schon Karl Valentin hat gesagt, früher war alles besser, sogar die Zukunft.
Ja, sehr schön. Genau. Wo ist es denn jetzt, wo ist es denn schöner, das ist eine bisschen blöde Frage, aber in Österreich oder in Deutschland, ist es schöner, also Theater wird sich ja, unterscheidet sich das? Feiern die Österreicher ihr Theater mehr als die Deutschen?
Also ich würde sagen, die Unterschiede sind da. Ich könnte es nur ganz schwer sagen, wo ich jetzt wirklich lieber bin, weil ich freue mich gerade mit dem Gedanken an, dass man wirklich auch wie so zwei zu Hause haben kann und dass man sich an zwei Orten zu Hause fühlen kann. Und es sind ganz unterschiedliche Orte und auch wie so unterschiedliche Arten, mein Leben zu leben, wenn ich da bin oder dort bin. Und ich finde beides ganz toll. Aber was jetzt das Theater betrifft, muss ich schon ganz ehrlich sagen, da kann man sich nichts vormachen. Die Österreicher und vor allem jetzt die Wiener im Speziellen, wo ich jetzt da bin, am Burgtheater, die lieben ihr Theater und das ist einfach das gehört auch den Österreicherinnen und Österreichern und das geben sie einem auch zu spüren. Ja, das ist jetzt, man arbeitet da, aber das ist das Theater von allen quasi. Und da reden auch alle mit und haben alle eine Meinung zu, ob sie nun ins Theater gehen oder nicht. Mhm. Aber es wird auch wirklich sehr geschätzt. Also man hat wirklich das Gefühl, die Leute gehen da gerne hin durch alle Generationen und es ist was Besonderes. Und es ist irgendwie relevant für die Leute und das ist sehr schön.
Also ich habe so das Gefühl, so aus meiner Erfahrung jetzt, ich bin ja kein Schauspieler und habe mit Theaterhäusern nicht so viel zu tun, aber kenne so ein paar Leute und dass es in Deutschland gibt es dann so verschiedene Häuser, die teilweise auch durch die Ansässigkeit und die jeweiligen Menschen, die dort leben, dass dann eben passiert, dass alle das großartig feiern, dass man den Herrn Intendanten auf der Straße sieht und sagt, ach, schönen guten Tag, Herr Intendant. Und dann gibt es Häuser, wie zum Beispiel, ich bin ja hier in Darmstadt, du warst mal in der Nähe, du warst mal in Frankfurt, gell, am Schauspielhaus.
Mhm. Ja, das stimmt, ja.
Und in Darmstadt haben wir auch ein Staatstheater, da ist aber quasi nur mit Mitgliedschaft, da hat man dann so ab 65 so eine Mitgliedskarte und dann geht man halt in, also so, würde ich mal sagen, und ja, da hat man das, dann hat, geht man ins Theater, weil man hat ja diese Mitgliedskarte und man hat ja seinen Beitrag schon bezahlt und dann schaut man halt, was läuft. Und wenn man unter 60 ist, dann drückt man eben den Altersspiegel weit nach unten. So, jetzt mal übertrieben gesagt, aber so hier ja, wir in Darmstadt haben irgendwie mit dem Schauspiel hier, also oder mit dem Theater gar nicht so viel zu tun. Also es ist so eine gewisse Schublade, weißt du? Und so habe ich das Gefühl, so das ist hier in Deutschland so ein bisschen unterschiedlich und in Österreich hätte ich jetzt eben das Gefühl, dass man das mehr zelebriert. So unser Theater, ja.
Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. In Deutschland, da stimme ich dir total zu, ist auch, was die Städte betrifft, ganz unterschiedlich. Also in den Städten gibt es ganz unterschiedliche Theater und auch ganz unterschiedlichen Bezug von den Leuten zu ihrem Theater. Und es gibt auch Städte und Orte, wo die Verbindung von dem Publikum, wenn man das überhaupt so beschreiben kann, das Publikum sehr, sehr viel enger mit dem Theater verbunden ist und sie sich sehr stark damit identifizieren und so, aber ja, ich glaube, wenn man es so verallgemeinern kann, kann man schon sagen, in Österreich oder in Wien jetzt auch vor allem spielt Kultur einfach, es ist einfach eine Kulturstadt auch und es spielt eine große Rolle und ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal erlebt, wenn man dann so bei Anlässen ist oder bei Gesprächen mit Leuten, der Smalltalk in der Gesellschaft dreht sich dann ganz oft da auch drum, warst du auf dem Konzert? Da haben wir jetzt ja Karten für und es ist dann vielleicht ein Klischee, aber manchmal öfter so, dass die Leute nicht sagen, gehen wir denn da zum Golf oder gehen wir denn da irgendwie da oder dorthin oder machen das, sondern da unterhält man sich, dann geht man auf die Theaterpremiere oder geht man auf das Konzert in Musikvereinen oder ins Konzerthaus oder sonst was. Und das, man spürt, dass die Kultur da einen hohen Stellenwert hat.
Mhm. So. Das ist ja eigentlich auch, das ist ja was Tolles eigentlich letzten Endes.
Toll.
Das ist ja,
das ist toll.
Ja, also irgendwie manchmal vermisse ich das auch. Also hier in Darmstadt vermisse ich das zum Beispiel so ein bisschen. Ja. Ja.
Ich habe übrigens in Darmstadt auch mal Theater gespielt. Ich stand mal auf der Bühne in Darmstadt. Einmal.
Einmal?
Ja, ja, das war für so eine Speziale. War ich in Frankfurt engagiert und da haben wir irgendwie von, ich glaube, das waren hessische Theatertage oder sowas. Und da haben wir aus verschiedensten Theatern haben sich alle von jedem Theater einen Schauspieler getroffen und haben dann auf der Darmstädter Bühne da ein Stück zusammengespielt. Ungeprobt. Wir haben uns erst auf der Bühne zum ersten Mal begegnet, quasi. Also jeder hat nur für sich alleine geprobt. Das war ganz lustig. Okay. Erinnere ich mich noch. Ja.
Fast schon wie Impro-Theater.
Ja, genau, so ein bisschen. Aber es war absurd, aber eigentlich ganz lustig. Ja. Aber es ist schon sehr lange her.
Und das ist für dich, also wie bist du denn, ich habe ja ein anderes Gespräch von dir gehört, einen anderen Podcast von dir gehört, es ist nicht so einfach, so viele Interviews über dich zu finden, muss ich sagen. Ja. Und da habe ich so ein paar Sachen über dich erfahren. Erstmal, was ich am interessantesten fand, ist, du kommst aus so einer Musikerfamilie, du hast auch schon, als du klein warst, Musik gemacht und standst auf der Bühne, das ist richtig, ja?
Ja, ja, das kann man
wie
so
kann
sagen.
Ich mir genau das vorstellen? Seid ihr die österreichische Kelly-Family gewesen? Oder wie?
Wir hießen tatsächlich die Jazz-Family, was dann auch schon die Musik beschreibt, die wir gemacht haben.
Okay.
Also wir haben Jazz gespielt. Aber das war in keinster Weise so wie die Kelly-Family, insofern, als dass es nicht so groß war. Und wir hatten tatsächlich eigentlich sehr viele Auftritte schon, aber das waren auf Straßenfesten, auf Festivals haben wir uns irgendwie hingestellt, haben auch öfters auf Hochzeiten gespielt oder einfach so Konzerte gegeben. Aber das war eher, sage ich mal, auf Feiern, so in diesem Rahmen. Wir haben jetzt keine Hallen gefüllt oder sowas. Aber wir waren in unserem alten Opel Kadett Kombi mit einem Anhänger hinten dran, sind wir durch Österreich und Deutschland und auch Italien und manchmal ein bisschen so Südtirol, sind wir da getuckert und waren schon relativ viel on the road und haben viele Auftritte gespielt und waren da viel unterwegs, genau.
War das cool? Also für dich als Kind? War das toll oder nicht toll?
Ich glaube, es war beides, würde ich sagen. So, also es gab einen Aspekt davon, der toll war. Natürlich hat man irgendwie dann im zunehmenden Alter das auch genossen, dass man da irgendwie manchmal irgendwie eine coole Socke war, wenn man da so sich hingestellt hat und irgendwie schön gesungen hat oder ein paar Lieder auf der Trompete gespielt hat und die Leute das gut fanden. Und ich erinnere mich auch dran, dass wir haben dann quasi immer wie so eine Gage bekommen, so taschengeldmäßig. Das erinnere ich auch, dass mir das Freude gemacht hat, dass es so ein Hand-to-Mouth-Prinzip gab schon früh, dass man sagt, hör mal, ich hätte jetzt gerne, ich weiß nicht, ich habe dann so ein paar Konzerte gespart auf mein Gameboy oder sowas dann, ne, dass ich mir das dann kaufen kann. Aber ich muss auch sagen, natürlich in diesen Zusammenhängen mit Kindern, ich finde, das ist auch vielleicht so, wie wenn Kinder jetzt vor der Kamera stehen oder so mit Kinderschauspielern, es ist auch ein schmaler Grat, den man da beschreitet, ja, glaube ich, auch vor allem dann als Eltern, wo man gut schauen muss, was tut den Kindern gut und was tut ihnen nicht gut. Das ist auf jeden Fall, ich würde mal sagen, das ist jetzt nicht nur schwarz-weiß oder so, ne? Das ist nicht nur toll gewesen, aber es war auch nicht nur furchtbar oder war nicht nur blöd. Aber klar, man kommt dann auch in Situationen, wo es dann einfach mal so ist, dass man sagt, eigentlich hat man da jetzt vielleicht gerade nicht so Lust, aber dann ist das Konzert zugesagt und dann ist man da schon unterwegs und dann macht man das halt trotzdem, ne?
Aber wie kann man sich den Rahmen denn vorstellen? Also deine Eltern haben das wie oft gemacht im Jahr? Waren die Berufsmusiker? Haben die das auch alleine gemacht oder
Na, also
wollten die?
meine Eltern machen das mittlerweile, machen sehr viel Musik. Mein Vater ist auch gelernter Musiker, hat aber auch als Lehrer gearbeitet. Das war quasi sein Brotjob. Und jetzt mittlerweile machen sie in einer eigenen Formation, sehr erfolgreich, schon seit vielen Jahrzehnten Musik ohne die Kinder quasi. Damals haben sie auch miteinander Musik gemacht, aber eben auch viel mit uns. Also es war auch also die eigene Gruppe war damals noch sehr klein, die eigene Formation, mit der sie gespielt haben. So, da haben sie noch nicht so viel Musik gemacht.
Also, das heißt, ich meine, wir sind ja jetzt hier nicht bei Stern TV, aber trotzdem so, das heißt, war das eine Wahl für dich, da mitzumachen? Oder das nur mal ganz kurz, also wir können dann gerne auch über was anderes sprechen, ich möchte ja nicht
Ja,
deine familiären
nein,
Sachen da
doch.
auseinander, aber hattest du eine Wahl dann?
Nein, doch, natürlich hatten wir eine Wahl. Es war überhaupt jetzt nicht ein Zwang, es war
Ja,
auch nicht ein
okay.
Druck in diesem Sinne von so,
Okay.
du musst jetzt dahin und du musst leisten. Es war jetzt kein, ich sage jetzt mal, nicht dieses Hockey-Mom oder so, gab es da nicht dieses Prinzip. Das war nicht der Fall. Aber ich glaube, das kann ich vielleicht da noch zum Abschluss sagen, es ist natürlich schwieriger. Es gab diesen Druck nicht, diesen ganz klaren Druck. Aber wenn du mal in diesen Zusammenhängen steckst, auch als Kind, ist es auch schwieriger. Also ein Kind sagt dann vielleicht auch öfters mal, ich mache das gerne oder ich will das unbedingt machen. Und vielleicht gibt es auch mal einen Punkt, wo man sagt, eigentlich ist das jetzt nicht gut. Oder müsste man als Eltern sagen, lass mal gut sein, wir machen das jetzt trotzdem nicht oder so. Also das ist ein schmaler Grat. Ich sag mal so, ich glaube, ich würde diesen Weg mit meinen Kindern nicht gehen wollen. Also ich finde, das ist nicht ganz unkompliziert immer. So würde ich das vielleicht sagen. Genau.
Ja, ich finde es auf jeden Fall interessant. Also das hört man ja auch nicht
Ja.
alle Tage so
Ja.
ein bisschen, ja. Deswegen musste ich es noch
Und wie
mal.
alles, es gibt tolle positive Seiten. Zum Beispiel, ich würde sagen, eine Selbstverständlichkeit auf einer Bühne zu stehen oder
Ja.
einfach auch spontan mit Leuten zu reden oder zu moderieren oder sowas zu machen. Ich habe sehr viel Bühnenerfahrung im positiven Sinne da auch gesammelt, glaube ich, und einfach eine Natürlichkeit oder Selbstverständlichkeit schon früh entwickelt, vor Leuten zu stehen und was zu machen oder sowas. Das hat mir viel geholfen, auch in meiner späteren Laufbahn.
Ja, das glaube ich. Haben das deine, oder wurde das familiär auch dann quasi eher begrüßt, dass du Schauspieler geworden bist?
Ja, das war in unserer Familie, ich da eher das schwarze Schaf, dass ich dann kein Musiker geworden bin, aber nur im freundlichen Sinne. Nein, das wurde auf jeden Fall begrüßt ja, also da gibt es schon in den Generationen vor mir, gab es, glaube ich, immer schon wieder so mal den Wunsch, so eine Karriere zu machen und ich bin der Erste, der es dann quasi wirklich gemacht hat. Aber ich weiß, dass mein Großvater schon im Wiener Burgtheater, der war Wiener und schon im Wiener Burgtheater stand, so wie ich auf den billigen Plätzen ganz oben in der Galerie und sich da, glaube ich, hingeträumt hätte, wie so viele, da vielleicht mal zu stehen und wahnsinnig gern Gedichte rezitiert hat und so, aber sich das eine Zeit war, in der er sich das nicht zugetraut hat oder auch nicht, ja, da waren andere Sachen dran.
Also du kommst quasi aus einer Künstlerfamilie.
In der ersten Generation auf jeden Fall, also was jetzt meine Eltern betrifft, finde ich, kann man das schon so sagen. Aber zum Beispiel mein Großvater war Wirtschaftsdirektor, also der hat nichts Künstlerisches gemacht. Das war eher dann so eine Leidenschaft, die er vielleicht dann heimlich verfolgt oder ein Traum, den er vielleicht hatte im Hinterkopf. Aber jetzt in meiner Familie gibt es viele Leute, die was in diesem Bereich machen.
Ja, ich meine, das ist ja, wenn ich jetzt frage, haben die Schauspielerei eher begrüßt? Es gibt ja sogar, auch wenn die Eltern vielleicht selber Schauspieler sind, oft dann die Antwort, nee, eigentlich nicht. Die haben gesagt, lern was Ordentliches, mach's nicht so wie ich. Oder man sagt, die Leute haben eigentlich gar nichts damit zu tun, haben ganz bodenständige Jobs. Dann kommt einer und sagt, ich werde Schauspieler oder Schauspielerin und sagen, Gottes Willen und so. Also das klingt ja jetzt bei dir eher so ein bisschen harmonisch, also fast schon, dass es erwartet wurde, dass du irgendwas Kreatives auf jeden Fall machst.
Ja, das ist eine gute Frage. Ob es erwartet wurde, weiß ich nicht, aber es lag irgendwie nahe, würde ich sagen. Ich habe mich auch irgendwie erst recht kurzfristig entschieden, das zu machen. Ich hatte eigentlich mir einen anderen Plan überlegt. Ich wollte gerne tatsächlich in die Politik gehen oder genauer gesagt eigentlich so ein bisschen in den diplomatischen Bereich arbeiten. Das war ganz lange Zeit so mein Wunschtraum. Wollte auf die Diplomatische Akademie, wollte da irgendwie tätig sein, habe mich auch immer sehr für Geschichte, für Politik auch so interessiert. Und das war ganz lange Zeit der Wunsch. Und dann habe ich das mit der Schauspielerei, dann wurde mir das so nahegelegt in der Schule und so und im Schultheater. Und ach, du solltest das schon mal probieren, das ist wirklich schon ein Talent und so. Und dann habe ich das eigentlich wie so probiert. Und dann hat das geklappt und dann bin ich da so weitergegangen, auch noch mit vielen Umwegen und wieder aus der einen Schauspielschule raus und nochmal gearbeitet und in Deutschland nochmal Aufnahmeprüfungen gemacht und dann da viele Erfahrungen gesammelt und dann, ja, dann habe ich gemerkt, okay, das macht mir Spaß, das ist ein guter Weg und da komme ich weiter. Aber es war bei mir nicht so, dass ich, das wurde man auch manchmal in der Schauspielschule gefragt, fand ich immer völlig absurd bei den Aufnahmeprüfungen. Ja, können Sie sich denn vorstellen, was anderes zu machen, als Schauspieler zu sein? Und dann hat man immer vorher gehört, man muss dann sagen, nein, ich kann mir nichts anderes vorstellen, ich muss Schauspieler sein, sonst kann ich nicht leben, Sie müssen mich aufnehmen an der Schauspielschule. Und das ist natürlich das ist grundsätzlich sowieso totaler Humbug für mich und für mich nochmal viel mehr. Ich habe immer gesagt, ja, ich kann mir vorstellen, ganz viele andere Sachen zu machen. Also, und so ist es auch, so ist es bis heute eigentlich.
Ja, ich hatte irgendwie gelesen, ich habe es jetzt gar nicht mehr parat, aber du hast auch ein paar andere Sachen gemacht, gell? Ist irgendwie, so hier steht Nebenjobs, Bademeister, Reiseleiter für US-Touristen.
Ja, ja. Genau, Bademeister, das war nur eigentlich Bademeister war ich nur einen Sommer in Oberösterreich, im kalten Müllviertel. Da war der Klimawandel noch nicht so weit fortgeschritten und da habe ich so ein ganz kleines Grundgehalt bekommen und musste dann immer arbeiten, wenn das Wetter schön genug war, dass die Leute ins Freibad gekommen sind. Und in diesem Sommer, glaube ich, habe ich 10-mal gearbeitet, den ganzen Sommer, weil das Wetter sonst so schlimm war, dass ich einfach nie gearbeitet habe. Also das war nur eine sehr kurze Episode.
Aber es hat für den Wikipedia-Eintrag gereicht, auf jeden Fall.
Ja, ganz blöd gesagt, ich weiß bis heute nicht, wer meinen Wikipedia-Eintrag geschrieben hat, aber es ist niemand aus meiner direkten Familie, da habe ich nachgefragt. Aber jemand, der sehr viele Insider-Informationen hat.
Ah, aber ja. Genau. Vielleicht eine Ex-Freundin oder so?
Ich weiß nicht.
Je nachdem, können auch schlimme Sachen drinstehen.
Ich muss mal, das ist ja nicht, worum es in WikiLeaks geht, es ja um was anderes, glaube ich, aber das wären mal gute WikiLeaks.
Stimmt, gute WikiLeaks von der Ex-Freundin geschrieben, ja. Was da alles rauskommt.
Ja, wer weiß, genau. Sollte man verfolgen.
Nein, aber du hast den amerikanischen Pass, oder? Ist das richtig?
Das ist richtig,
genau. Bist du halber Amerikaner? Oder?
Also mein Vater ist gebürtiger Amerikaner, ist dort aufgewachsen und hat da studiert und ist dann also für sein Studium nach Österreich gegangen. Da hat er meine Mutter kennengelernt. Und als ich auf die Welt gekommen bin, war er noch Amerikaner. Mittlerweile ist er Österreicher und hat die amerikanische Staatsbürgerschaft quasi dadurch abgeben müssen. Und dadurch habe ich automatisch auch den amerikanischen Pass bekommen. Und es hieß dann immer noch, wie ich aufgewachsen bin, den muss ich irgendwann abgeben, man muss sich irgendwann entscheiden.
Ja, ja.
Aber das hat sich dann im Laufe meiner Adoleszenz, hat sich die Gesetzeslage verändert und jetzt habe ich quasi immer noch beide.
Ah ja, okay. Genau. Und aus was für einem Bundesstaat kommt dein Vater?
Aus Rhode Island, von der Ostküste, im kleinsten Bundesstaat.
Genau. Okay. Cool. Genau. Und verbindet dich irgendwas mit Amerika?
Naja, ich habe da auch noch relativ viele Verwandte, die dort leben, eine Familie meines Vaters, die ich auch dann besucht habe. Und natürlich, also ich bin wirklich am Dorf aufgewachsen in Oberösterreich, am Land und ich hatte, wie glaube ich, viele überhaupt junge Menschen und in meiner Generation nochmal viel mehr eine große Faszination für die Filme aus Amerika, für die Musik, für die Kultur und habe mich da wirklich auch ich hatte einfach ein Zimmer, das bestand nur aus Regalen mit VHS-Kassetten und wir haben alle, ich habe angefangen, irgendwann Filme nur noch auf Englisch zu schauen. Wir sind nicht zweisprachig aufgewachsen, aber Hab mir dann wirklich richtig, saß mit dem Vokabelbuch da und hab mir Wörter rausgeschrieben, die ich nicht kannte, englische Vokabeln, und hab nur noch englische Filme geschaut und Bücher gelesen und hab mich richtig in diese Kultur, also hab die mir sehr rangeholt für mich und hab mich da sehr hingeträumt auch so. Und also das war ein wichtiger Bezug für mich quasi. Aber ich habe auch das Gefühl manchmal, dass es das für ganz viele in meiner Generation war. Nicht nur, weil ich quasi diesen Pass auch hab, so, sondern dass das irgendwie für viele so ein, ja, so ein Sehnsuchtsort oder so ein Identifikationsland auch irgendwie war. Erst recht durch die Kultur oder durch die Filmkultur vor allem, Serien.
Ja, durch die Filmkultur. Ich denke natürlich, hier in Deutschland hat es ja auch ein bisschen was mit dem Krieg zu tun gehabt. Dann man wurde ja quasi hier besetzt und auch hier in Darmstadt hat man unglaublich viele Kasernen
Ja,
gehabt und
stimmt,
alles. Also das hat
genau,
einen schon geprägt. Es gab ja richtige Viertel, richtig amerikanische Viertel. Da sahen die Häuser auch so aus wie in so einer, wie in so einem Suburb in Amerika. Also das war dann als Jugendlicher ganz faszinierend, ja, weil man hat die Filme geguckt, dann ist man da lang mit dem Fahrrad. Hier sieht es genauso aus, ja. Und dann natürlich hat man immer so ein bisschen als Deutscher so ganz leichtes Gefühl gehabt, man ist auch Amerikaner. Wegen der Kultur, wegen den Medien wirklich. Also angefangen von AFN, dem amerikanischen Militärfernsehen quasi, was hier irgendwie, was man als Kind auf Schwarz-Weiß irgendwie empfangen konnte. Manchmal auch ohne Ton hat man das geguckt. Weil,
Sehr
oh,
lustig.
toll,
Ist
toll,
sehr
toll.
lustig.
Trickfilme und so ein Zeug, was man gar nicht kannte, noch nie gesehen im Leben, ja. Alles in Schwarz-Weiß durchgerattert und so. Und das andere ist natürlich, die ganzen, angefangen von den Western mit John Wayne oder so, was so rauf und runter lief. Du hast ja dann das übernommen, sodass du quasi das Gefühl hattest, weißt du, so wie auch der Vietnamkrieg. Das ist irgendwie, als wäre das irgendwie, hätte was mit Deutschland zu tun. Einfach weil alle Serien, die in den 80ern liefen, die hatten alle so eine, die Hauptdarsteller so eine Vietnam-Vergangenheit, ja.
Absolut.
So, und dann war das einem so, als Jugendlicher hat einen das so latent geprägt, ja, merkwürdigerweise, finde ich. Also deswegen glaube ich, dass es hat nicht nur was damit zu tun, wenn man Schauspieler ist oder wenn man sich für Film interessiert, sondern man ist irgendwie gar nicht dran vorbeigekommen in unserer Zeit,
Sehe ich
so.
absolut so, absolut so. Und das war ja auch wirklich dieser Export dieser Kultur hierher, und auch das war wahnsinnig prägend. Das sehe ich ganz genauso. Also unabhängig von Schauspiel oder eben auch irgendwie, dass man so einen Pass hat oder so. Das war omnipräsent und das war einfach auch sehr toll. Also das war alles auch sehr positiv konnotiert eigentlich. Also wirklich auch im großen Stil, muss man
Bist du
sagen.
ein großer Filmfan auch heute noch?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Was ist so deine Richtung? Was sind so Regisseure, die dich so abholen, wo du sagst, geil, da, wenn die mich anfragen, komme ich auch nach Amerika?
Ach du, da, wenn die mich in Amerika anfragen, da komme ich, glaube ich, so ziemlich zu jedem oder so. Naja,
Sag das nicht.
da wäre ich jetzt nicht so wählerisch.
Aha.
Also ich würde schon sagen, dass ich sehr stark durch diese ganze New Hollywood-Schiene, das hat mich schon sehr geprägt. Auch ich bin Jahrgang 80, das war dann natürlich schon im vollen Gange, aber ich erinnere wirklich, dass ich also die Filme von Scorsese, aber auch Coppola, die ganzen Leute, das hat mich schon sehr geprägt, oder das waren so die Filme, die mich so wirklich so mitgenommen haben, die mich so ins Filme schauen als Erwachsener quasi dann ab 18 dann so wirklich mitgenommen. Und natürlich haben wir sie alle früher angeschaut schon. So, das waren große, tolle Filme, und Leute, die ich sehr gefeiert habe. So. Das war sicher die, waren sicher die, war sicher die prägendste Generation, würde ich jetzt mal so sagen. So, genau.
Also hast du ich meine, du machst ja, ich glaube, du machst mehr Theater als Film, gell?
Ja, das ist
Oder
mein
Fernsehen.
Haupt. Genau, mein Hauptjob quasi, würde ich mal so sagen, so, ne? Ich bin fest am Theater, war ich auch immer, und habe jetzt dann aber seit 10 Jahren, seit guten 10, 12, 13 Jahren drehe ich auch relativ viel, und jetzt in den letzten Jahren immer mehr, auch quasi nebenbei on top noch, aber es ist schon noch immer im Endeffekt wahrscheinlich mehr Theater als vor der Kamera.
Hattest du jemals sozusagen, wenn du dann Fernsehen oder Film gemacht hast, diese Assoziation, dass du gesagt hast, so ein bisschen habe ich jetzt das Gefühl, dass ich in sowas, also vielleicht nicht inhaltlich unbedingt immer, aber so habe ich mir es eigentlich vorgestellt, wie es ist, für was ich mir früher zum Beispiel angeschaut habe. Das ist so ähnlich, also ein Scorsese-Film oder so, und jetzt bin ich auch in sowas drin, stehe hier, wir machen hier so eine Geschichte. Hast du je sowas erlebt oder wenn nicht, hast du je sowas vermisst?
Das ist eine gute Frage, finde ich. Das ist eine sehr gute Frage. Also, das Interessante ist, also ich habe, was für mich wirklich auch ein wichtiges und ein tolles Projekt war, war, wie ich mit David Schalko M. Eine Stadt sucht einen Mörder gedreht habe. Und das war auch insofern toll, als das, erstens war das, das hatte einen langen Vorlauf. Ich hatte eine lange Vorbereitungszeit. Ich musste Gebärdensprache lernen, weil in dem Film hatte ich eine Filmtochter, die gehörlos war, auch im wirklichen Leben gehörlos war und mit der ich mich in Gebärdensprache unterhalten habe. Das musste ich dann lernen. Dann war das einfach eine sehr große Produktion mit sehr vielen tollen Kolleginnen und Kollegen und sehr, da ging es wirklich auch zur Sache. Das waren sehr emotionale Szenen, die ich da spielen musste. Es waren tolle Bilder und es waren, da hatte ich wirklich das Gefühl, wow, so ein bisschen habe ich mir das vorgestellt. Aber zum Beispiel auch unter anderem deswegen, weil ich mir so ein Skill drauf schaffen musste für die Produktion. Und das war, glaube ich, ein Aspekt, wie ich da rausgefunden habe, den ich immer damit assoziiert habe, dass das so ein toller Beruf ist, weil dann wird man quasi bezahlt dafür, dass man noch sowas lernen darf, dass man sich sowas drauf schaffen muss, ein Instrument oder eine körperliche Fähigkeit oder eben sowas oder eine Sprache. Das war ein Projekt, wo ich das Gefühl hatte, das habe ich mir ein bisschen, glaube ich, ein bisschen so vorgestellt. Ich war dann auch, ich habe ja auch einmal dafür für Netflix mit Duncan Jones habe ich Mute gedreht mit Paul Rudd und Justin Theroux, hatte da eine sehr lustige und schöne Szene mit denen und war da irgendwie einen Tag auf so einem Riesenset in Berlin, wo dann wirklich auch, glaube ich, 500 Komparsen und ich weiß nicht, also einfach ein, das größte Set, auf dem ich jemals war, war in der Messe in Berlin aufgebaut.
Duncan und Jones ist doch, ist das der Sohn von David Bowie, oder?
Genau, der Sohn von David Bowie. Genau. Und da hatte ich dann auch das Gefühl, okay, das durch welche Instanzen das alles lief und wie man dann mit diesen großen Stars da zusammengearbeitet hat und so. Das hatte etwas von diesem riesen Set-Gefühl oder von diesem vielleicht so Hollywood-Geschmäckle. Aber das Interessante war trotzdem auch, dass in der eigentlichen Arbeit ich dann gemerkt habe, der Job ist ja eigentlich immer gleich. Ne? Man hat bessere und schlechtere Drehbücher und vielleicht bessere und schlechtere KollegInnen, aber die eigentliche Arbeit ist dann doch auch immer sehr ähnlich, finde ich.
Naja gut, aber ich denke natürlich, wenn du dir sowas drauf schaffst, wie zum Beispiel Gebärdensprache und dann du eine Szene drehst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das so, wenn es dann auch gut gelingt, das hat ja schon eine gewisse Lebendigkeit, die vielleicht nicht reproduzierbar ist oder die dann, wenn man sie vergleicht mit, was weiß ich, einer ganz normalen Dialogszene bei einer Serie oder so, ist schon ein Unterschied wahrscheinlich, oder? Vom Gefühl, vom eigenen Gefühl, von der Befriedigung, oder?
Ja, ja, na gut, ich meine, gut, bei der Gebärdensprache kam wirklich dazu, dass man quasi sich so freut, dass man einfach das jetzt alles richtig gemacht hat und dass das einen Flow hatte und so. Ja, klar. Das ist einfach so ein Stress damit quasi, ne? Das gab es auf jeden Fall. Aber ansonsten, na klar, da, es waren Szenen mit sehr hohen Stakes. Es ging irgendwie um sehr viel. Das sollte es eigentlich immer, ne?
Ja, ja, natürlich.
Aber da hat man dann schon vielleicht nochmal, aber ich weiß gar nicht, ob ich so ein gutes Gefühl danach hatte. Ich bin auch tendenziell da sehr selbstkritisch. Ich musste dann am Schluss wirklich, das war absurd, wir waren in so einer riesigen Kanalisationshalle von Wien, wo das große Finale der Serie stattgefunden hat. Das war ein unglaubliches Motiv. Das war so unterirdisch, so ein Wasserreservoir ist das, das dann leer gepumpt war, wo auch irgendwie 250 Statisten waren und der ganze Hauptcast so aufgereiht, diese Gerichtsverhandlung. Und da musste ich dann einen knapp vierseitigen Monolog halten. So. Und das war, da war natürlich auch ein wahnsinniger Druck. Und da war ich zum Beispiel dann wahnsinnig selbstkritisch und habe mir gedacht, ich habe diesen einen Moment, den habe ich nicht gekriegt und dieser eine Satz, da war ich nicht da, wo ich sein wollte und bla. Und habe mir dann einen riesen Kopf gemacht und natürlich ist es nicht so, dass du da 10 Takes machen kannst dann. Ganz zu schweigen davon eben, dass es dann in dieser Halle dann zwischendurch Kohlenmonoxidalarm gab und dann, dass alle wieder rein mussten und wieder dann eine halbe Stunde später wieder raus. Das war ein wahnsinniger Drehtag. Und da hat man dann schon einen anderen Druck nochmal oder noch einen anderen Stress. Aber ich habe auch gemerkt, und das finde ich beim Film und vor der Kamera ja nochmal einfach viel verrückter, was man spielt, das ist wirklich nur so ein, wirklich nur ein Teil von diesem Ganzen. Man ist wirklich nur ein Zahnrädchen in diesem Getriebe. Man steht vor der Kamera und hat das Gefühl, das ist das Wichtigste, was der Schauspieler jetzt macht. Aber durch die Art und Weise, wie wie das Drehbuch geschrieben ist, wie es gefilmt ist, wie es beleuchtet ist, wie es vom Ton aufgenommen ist und vor allem, wie es geschnitten wird, merkst du wirklich, dass du wirklich ein Teil von diesem ganzen Gesamtkunstwerk bist. So. Und das kann manchmal auch mit Erfahrung, finde ich, kann einen auch ein bisschen entspannen dann wieder.
Ja, also was ich halt überlege dabei ist, weil du eben New Hollywood auch angesprochen hast, zum Beispiel, kennst du die Filme von John Cassavetes?
Mhm.
Und wenn ich mir, da gibt es ja schon so den einen oder anderen Film, und Cassavetes hat ja schon sehr stark, vor allem ging es um die Beziehung der Figuren und um die Schauspieler an sich. Es ging weniger um, habe ich das richtige Licht oder wie ist die Kamera positioniert. Es gibt da wirklich ganz wahnwitzige Beispiele teilweise. Also ich glaube, das erste Mal, wo ich auch Gloria gesehen habe, da ist der Film fängt an, dass er die Kamera irgendwo in so einer dunklen Wohnung aufstellt und da passiert ganz viel in dieser Wohnung. Da ist so eine Familie, die da so rumlatscht. Du weißt nicht genau, wer ist jetzt der Hauptdarsteller und du manchmal erkennst du auch nichts, aber das interessiert ihn auch alles nicht. Und bei so bei Cassavetes würde ich sagen, da ist doch die, also wenn ich mir Gina Rowlands anschaue, ich finde A Woman Under the Influence, ja, so, das finde ich, ist eine ganz große Leistung, die sie da vor der Kamera abliefert. Da würde ich doch sagen, steht die Schauspielerin sehr stark im Fokus. Da ist dieses ganze Drumherum gar nicht so wichtig eigentlich, zum Beispiel. Ja,
ja, das stimmt.
Ja. Weißt du, so, da ist doch eigentlich, da ist die Kamera, da ist fast, das ist fast schon intim. Da ist nur noch der Schauspieler, Schauspielerin und die Kamera, hast du das Gefühl. Und der Zuschauer. Ja.
Ja, das stimmt. Es gibt absolut diese Zusammenhänge und diese Produktionen auch, wo es quasi so ist und.
Also findest du sowas toll, wenn du sowas?
Ja, natürlich. Schau, ich denke auch, dass da, wo ich herkomme vom Theater, ich wollte das vielleicht auch ein bisschen in diesen Vergleich setzen, weil man im Theater das Gefühl hat, du hast mehr Kontrolle über das, weil du bist direkt mit dem Publikum und die sehen das, was du jetzt in dem Moment machst, du bist mehr, und in der Kamera, vor der Kamera denkt man das als Spieler manchmal und im Ergebnis siehst du dann, also der hat das da überhaupt nicht, die Kamera hat das gar nicht eingefangen, was ich da gespielt habe, oder der war im Schnitt dann sowieso auf dem anderen Kollegen da in dem Moment, oder das meine ich damit, weißt du,
so ein bisschen,
dass man das Gefühl hat, man, das wirkt dann ganz anders, als wie du es gespürt hast oder wie du dachtest, dass deine Wirkung jetzt in dem Moment ist. Wenn du eine Show hast, eine Serie hast oder ein Projekt hast, wo der Fokus so auf den Spielern liegt und du das Gefühl hast, das wird auch auf die Art und Weise gefilmt, das ist natürlich ist das ganz toll und natürlich ist das großartig. Aber da Cassavetes, ich meine, der hat ja auch nicht nichts gemacht. So, ne? Natürlich hat er dann diese unglaublichen Spielerinnen und Spieler oder jetzt eben da Gina Rowlands oder diese ganzen Leute. Aber natürlich, wenn du die nicht hast oder wenn du auch nicht ein gutes Buch hast, gute Szenen hast, dann wird's da auch ganz schnell ganz eng so, ne?
Ja, klar. Ich glaube, da ist es auch speziell so eine ganz große Leidenschaft gewesen. Der hat ja auch dann bei sich zu Hause gedreht, dann hat das sind seine Eltern, seine Geschwister, ist alles mögliche. Ja. Und dann aber auch ganz toll Peter Falk, mit dem er immer wieder gedreht hat und so.
Ja.
Immer so ganz, auch ganz tolle Schauspieler, so, die dann dazwischen so drinne waren in diesem ganzen, auch echten teilweise. Also so, was ist denn für dich? Gibt's Schauspieler, die dich auch früher inspiriert haben oder wo du so sagst, auch oder möglicherweise verbunden mit einem Film, wo du sagst, das ist so eine Performance, sowas würde ich auch ganz gerne mal spielen.
Also ich glaube, was ich immer ganz toll fand, war, weil ich schon auch sage, ich würde behaupten, ich habe irgendwie ein komödiantisches Talent oder das ist eine Ebene, die mich sehr interessiert, auch im Film. Und mich hat es immer fasziniert, wenn besonders lustige Leute plötzlich ernst waren zum Beispiel oder wenn es diese Ebene gab, wo sich diese Komödie und die Tragödie so vermischt hat. Mhm. Also ich, zum Beispiel einer meiner Lieblingsfilme ist immer noch, glaube ich, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Finde ich einfach bis heute einen fantastischen Film und auch was Jim Carrey da macht zum Beispiel, als ein Beispiel, diese Ebenen zu verbinden auch, das ist etwas, was mich immer total fasziniert hat oder was ich sehr toll fand. Also Das hat aber zum Beispiel auch in meiner Jugend, das hat auch Josef Hader in seinem Kabarettprogramm privat auch gemacht. Er bringt die Leute zum Lachen und du fällst fast um, weil es so lustig ist. Und dann sagt er einen Satz und in einem Moment rupp, dreht sich die Stimmung um. Und es ist total ernst und total bedrückend und total berührend. Und ich glaube, das ist etwas, das mich auf jeden Fall, das mich immer wieder beeindruckt oder fasziniert. Wenn es so ein Gegenspiel von diesen Ebenen gibt. Das finde ich toll.
Also ist das möglicherweise auch dann so faszinierend, weil das Leben auch so ist? Also weil es auch so, wir mögen ja auch alles Echte und wenn wir kreativ, kann ich mir vorstellen, auch Schauspieler oder so, dass man sagt, das fühlt sich ja auch echt an. Das ist halt so, das Leben ist ja auch so ein Auf und Ab oder es sind manchmal in einer Situation verschiedene Gefühle da und das ist ja fast dann reproduziert auf der Bühne, ja?
Ja, total, auf jeden Fall. Ich finde, das ist eh immer der Moment, wo es am allermeisten connected ist, wenn du das Gefühl hast, dass du dich in einer Figur, in dem, was die Figur emotional gerade durchmacht, wenn man sich wiederfindet, wenn was spiegelt von deinen eigenen Erfahrungen mit dem, was auf der Bühne oder vor der Kamera dann so passiert, ne? Also eigentlich, wenn jemand vielleicht auch die Emotionen ausleben kann, die du gerade nicht formulieren kannst oder ausleben kannst, wenn da was resoniert zwischen Publikum, zwischen Spieler auf der Bühne, das ist Magic. Das ist wirklich, das ist ganz besonders toll und das erlebe ich auf der Bühne natürlich dann immer meistens noch direkter, weil du wirklich im direkten Kontakt bist und es entsteht so ein Raum. Aber es kommt eben auch vor, dass dir dann jemand ein Feedback gibt und sagt, ich habe das da gesehen, was du da gespielt hast in dieser Serie oder in diesem Film und es hat mich total berührt oder es hat mich total bewegt und das ist sicherlich der Grund auch, warum ich das auch gerne mache oder warum ich das überhaupt mache, so diesen ganzen Job quasi. Weil diese Verbindung herzustellen, das in den Menschen zu erzeugen, das ist, ja, Verbindung ist das beste Wort dafür. Man tritt in Verbindung mit anderen Menschen, mit deren Welt und es hat was unglaublich, es verbindet die Welten und die Menschen miteinander und das ist sehr befriedigend, finde ich. Das ist einfach, das ist was Gutes, das zu machen.
In dem anderen Interview, was ich gehört habe, da haben sie dich auch gefragt, ob du irgendwann mal Lust hättest, Regie selber zu machen. Da hast du dann gesagt, ach, ist so viel passiert, ich lerne so viele Leute kennen, so viele Projekte, bla bla bla. So, das ist eigentlich alles, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Also ich mache erst das, dann spreche ich einen Text ein, dann stehe ich auf der Bühne, dann drehe ich was und so weiter. Ist das bei dir heute immer noch so, dass es sich für dich dann möglicherweise auch anfühlt wie ein großes Abenteuer, sage ich mal, ich habe wieder das, und dass du immer noch überrascht bist, dass du nicht so eingefahren bist und sagst, ich bin halt Schauspieler, so wie ich gehe zur Margarinenfabrik jeden Tag und bin da am Fließband, so ist es für dich gar nicht, oder?
Nein, das ist wirklich auch einer der tollsten Sachen an meinem Job, dass ich das Privileg habe, dass ich ihn auf sehr viele unterschiedliche Art und Weisen ausüben kann und arbeiten kann. Also, dass ich Schauspieler bin und auf so vielen verschiedenen Ebenen arbeiten kann, ist wirklich ganz, ganz toll. Und das ist ein großes Privileg. Und langweilig war mir schon seit 2001 nicht mehr, glaube ich, so ungefähr. Also,
ja, okay.
Das ist wirklich nicht das Problem. Und das ist wirklich ganz toll. Es ist dann eher auch wirklich eine Frage, finde ich, und das ist eine sehr privilegierte Frage, wenn man viel zu tun hat, wo legt man den Fokus hin? Also wo habe ich das Gefühl, was interessiert mich als nächstes? Wo ist der nächste Schritt so? Und jetzt würde ich das mittlerweile sagen, dass Regie, weiß ich nicht, inwieweit mich das interessiert, aber im Moment interessiere ich mich zum Beispiel wirklich stark dafür, Stoffe mitzuentwickeln, Projekte mitzuformen, auch schon in der Drehbuchphase oder in der Entwicklungsphase zu begleiten. Das bedeutet nicht, dass ich selber jetzt komplett alleine an einem Buch schreibe, aber da gemeinsam mit Leuten drüber nachzudenken, sich in so einen Kosmos von Figuren im Vorfeld hineinzudenken, nicht nur auf der Probe, am Set, in der Vorbereitung, sondern wirklich in der Entwicklung, das ist zum Beispiel was mich total interessiert aktuell und fasziniert und wo ich so meine Fühler ausstrecke und schon an den einen oder anderen Sachen dran bin. Und das ist dann etwas, wo ich merke, okay, das braucht alles natürlich viel Zeit und viel Energie. Und wenn du diese Zeit und Energie in anderen Projekten bindest, in denen du das machst, was du kannst und was du immer und immer wieder machst, dann ist das Zeit, die dir dafür einfach auch fehlt. So. Und das sind dann Entscheidungen, die man abwägen muss. Wohin geht's? Was mache ich? So. Hm. Genau.
Ist da, wenn ich fragen darf, deine Frau, ist die auch künstlerisch unterwegs sozusagen oder hat die einen bodenständigen Job?
Nein, die ist tatsächlich auch Spielerin, die ist auch Schauspielerin
und
Sprecherin.
Okay.
Genau. Und arbeitet frei. Und ist dementsprechend gibt es da eine große Toleranz und auch ein großes Verständnis für Arbeitszeiten und Arbeitsumstände. Und da muss ich quasi nicht erklären, was es bedeutet, in Endproben zu sein oder dass mal ein Drehtag einfach länger geht oder wie diese Dinge sind. Da gibt es zum Glück ein großes, ja, eine große Toleranz.
Das heißt, das ist eigentlich auch dein ganzes Umfeld, weil ich meine, ich frage so deshalb, weil so auch so wie du erzählst und so wie ich dich wahrnehme, ist so, du bist so durch und durch irgendwie so ein Künstler. Du kommst aus der Künstlerfamilie, quasi so ein bisschen Künstlerfamilie, aber auch so, wie du über Schauspielerei sprichst oder auch so diese und auf der Bühne stehen und das Ganze, dann so hast du auch Freunde, die was ganz anderes machen, die im Supermarkt arbeiten oder so?
Also, ich habe jetzt gerade meine Tochter, deswegen habe ich mich 5 Minuten verspätet, weil die fährt heute auf Klassenfahrt.
Ja.
Und der Bus ist irgendwie später gekommen und nicht losgefahren. Und dann steht man da als Helikoptereltern, die mittlerweile alle sind, steht man da und wartet nur, dass der depperte Bus endlich losfährt, damit man noch einmal winken kann. Und dann geht aber sonst keiner einfach vorne schon weg und sagt, ich habe eigentlich einen Termin. Da zum Beispiel auch in der Schule, ich würde mal sagen, die Kinder haben das sehr befördert. Die Kinder haben es sehr befördert, dass sich die sozialen und freundschaftlichen Kreise wirklich ausbreiten und über die Theater- und, sage ich mal, Business-Kreise hinausgehen. So. Ansonsten ist es natürlich so klar, dass man viel mit Leuten zu tun hat, die im selben Job arbeiten oder in derselben Richtung arbeiten und dass gerade auch im Theater dann viele Freundschaften sich auch aus diesen Kreisen speisen. Aber gerade durch die Kinder ist es toll, weil ich das Gefühl hatte, dass wirklich viele Beziehungen und viele Freundschaften auch von außerhalb dazugekommen sind. Und ich bin noch immer, jetzt gerade wo ich wieder in Österreich arbeite, bin noch immer sehr eng mit vielen Jugendfreunden, die ganz andere Sachen machen und auf ganz anderen Ebenen arbeiten und unterwegs sind. Und glaube schon zu behaupten, ich finde es lustig, dass du mich quasi so als Künstlerpersönlichkeit wahrnimmst. Ich habe dieses Gefühl selber oder diese Selbsteinschätzung immer irgendwie gar nicht. Also ich habe eigentlich immer das Gefühl, ich lebe so irgendwie ein seltsames Leben, aber eigentlich ein sehr, ja, ist es bodenständig das richtige Wort vielleicht nicht, aber auf jeden Fall sehr unaufgeregtes Leben, würde ich irgendwie so behaupten.
Ja,
von mir selbst, aber das ist meine Eigenwahrnehmung.
Naja gut, das ist ja was sehr Positives eigentlich, wenn man ein unaufgeregtes Leben, oder? Also ich meine, beziehungsweise du meinst es im Sinne von eher so, dass man sich vielleicht von außen vorstellt, da ist immer Trubel, da ist Künstler immer das Spotlight auf den...
Ja, genau, ganz genau.
Ja, so meinst
du also, das? So meine ich das. Das ist mein Job und den mache ich sehr gern und den mache ich auch gut und das ist auch etwas, was sich natürlich auch in die Familie hineinträgt und meine Kinder wissen, was ich mache und wir unterhalten uns da auch drüber und so, aber... Das ist trotzdem meine Arbeit und mein Job und da gibt es ganz viel Leben drumherum, was auch nichts damit zu tun hat, sagen wir so.
Also das heißt, wirst du dann auf dem Elternabend nicht so als, da kommt der Schauspieler, so wirst du nicht wahrgenommen von den anderen Eltern?
Ja, das ist so und so. Jetzt lebe ich auch in Köln hier, da gibt es ganz viele, die auch irgendwas mit Medien machen, wie man früher so schön gesagt hat. Also das ist auch, ich glaube, man ist da jetzt nicht so ganz, man ist da nicht so ganz der bunte Hund wie vielleicht anderswo.
Ja.
Und da gibt es dann irgendwie doch auch dann, wenn man sich so umhört, den einen oder anderen, die dann auch da in demselben Business arbeiten oder in der Ebene arbeiten. Ansonsten kriege ich eigentlich vor allem immer zu hören, Mensch, wie kannst du dir den ganzen Text merken? Das fragen immer alle. Die Frage, die jeder Schauspieler millionenfach in seinem Leben schon gehört hat. Und dann beantwortet man die freundlich, aber dann geht's auch ganz schnell wieder um die Klassenfahrt und um Elterngespräche und um Handyzeiten für die Kinder und um Hausaufgaben und Schularbeiten und hast du nicht gesehen.
Alles klar. Ich gerade mal auf meine nächste Frage schauen. Wie kannst du dir den ganzen Text eigentlich merken? Habe ich noch gar nicht gefragt.
Das ist lustig. Das ist wirklich, also ich würde behaupten, wenn du mal, wenn, solltest, eigentlich solltest du das, du solltest die Frage nicht jedem Schauspielerin, jedem Schauspieler stellen, den du interviewst, aber du solltest nur die Frage stellen, wie oft hast du in deinem Leben diese Frage schon
Diese
gehört?
Frage,
Da
tatsächlich,
sollte
ja,
man so
ist
eine
das wirklich so?
repräsentative Umfrage machen, weil ich, das ist definitiv die Frage, die man am meisten gestellt bekommt.
Echt? Wahnsinn.
Ja, auf
Naja,
jeden
gut,
Fall.
okay, ja, okay. Ja, gut,
Auf jeden
vielleicht
Fall.
macht das auch für Außenstehende. Also, es ist nicht so, weil ich so denke, es ist super einfach oder so, aber ich denke, es ist ja ein Teil des Jobs, es ist ja ein Teil der, auch der Berufung, dass man wahrscheinlich auch eben einen Willen entwickelt, sage ich mal, der dann das, die Lernfähigkeit wahrscheinlich auch dementsprechend fördert, dass man sagt, ich möchte das ja können, ich möchte ja super, das ist mein Ding. So, ich glaube, so ist
Ja.
es eher, das ist mein Ding. Ja, deswegen kann ich es halt auch. So.
Ja, das stimmt, obwohl ich finde auch da, es ist ja auch wirklich sehr unterschiedlich. Es spricht man vom Theater, vom Film und ich weiß nicht, wie deine Erfahrung diesbezüglich ist, aber ich habe schon auch erlebt, dass Kolleginnen und Kollegen das mit einem ganz unterschiedlichen Ehrgeiz betreiben, das Textlernen. Also manche können ihre Texte sehr gut und manche können sie auch gar nicht so gut. Wursteln sich da auf andere Art und Weise durch. Also auch da gibt's große Unterschiede, würde ich mal sagen, mit welcher Art und Weise man das betreibt mit dem Textlernen.
Also ich hab ja auch früher Kurzfilme gemacht und so weiter und so fort. Ich habe irgendwann mal einen Kurzfilm gemacht, der war auch so relativ prominent besetzt. Was weiß ich, Götz Otto war zum Beispiel mit dabei, falls der dir was sagt oder so. Also immer so ein paar. Und da gab es schon den einen, ich will jetzt keinen mit Namen nennen, es war nicht Götz Otto übrigens, aber es gab schon den einen oder anderen, der natürlich auch ans Set kam, kein einziges Wort auswendig kannte. Und dann haben wir bei dem einen, der auch immer wieder was vergessen hat, haben wir dann so einem anderen Komparsen immer den Text auf die Brust geklebt, ja. So, weil es war schon 3 Uhr morgens und er hat es immer wieder verhauen, ja. Und das war auch ein latent prominenter Mensch. So, das heißt, du konntest auch nicht hingehen und sagen, warum kannst du den Text nicht?
Ja.
Sondern musst du irgendeine
Ja.
Lösung finden. Dann haben wir es halt so gemacht, dann hat es irgendwann funktioniert, ja. So, also.
Und das ist das Fiese, ich weiß nicht, wie das dann im Ergebnis aussah, aber das ist das Gemeine, wenn die Leute, also das Unfaire, wenn die
Ja.
Leute gut sind, du siehst das dem Ergebnis dann nicht an. Ne? Also im Ergebnis denkst du dann so, ja, super gespielt, gut gemacht so. Also ich habe auch wirklich schon, ich nenne da jetzt auch keine Namen, aber auch schon mit dem einen oder anderen prominenten Kollegen oder Kollegin gearbeitet, wo du wirklich denkst, das Ganze dauert hier jetzt sehr viel länger, als es müsste, weil der Kollege, die Kollegin einfach ihren Text überhaupt nicht können. Und dann stückelt sich die Szene aus 100 kleinen Takes zusammen und dann schaust du dir das im Schnitt an und es sieht super aus. Und du denkst, naja, was will man machen? Das
Die
ist
Magie des Films.
die Magie des Films und des Schnitts. Aber eine gute Arbeitseinstellung finde ich nicht. Also das ist nicht meine Arbeitseinstellung. Ich denke auch wirklich immer, auch da denke ich, man ist ein Teil von diesem großen Betrieb und diesem Getriebe und man muss sehr bedacht mit der Zeit umgehen, die man da hat und auch die anderen Gewerke und Leute da kostet so. Und es ist wichtig, dass man die Zeit nimmt, die man braucht, um ein gutes Ergebnis zu schaffen und auch eine künstlerische Freiheit nicht aufzugeben, aber
Auch so
das,
der
was man selber.
Teamgedanke, oder? Auch der
Genau,
Team.
absolut der Teamgedanke. Absolut der Teamgedanke. Dass du sagst, da sind Leute, die wollen auch irgendwann nach Hause. Die haben alle Kinder, die wollen zu ihren Familien oder zu ihren Partnerinnen und Partnern. Und wenn es jetzt an mir liegt, weil ich einfach meinen Text nicht kann, dass das alles hier 10-mal so lang dauert. Und wenn es dann noch Leute sind, die dann noch sagen, das ist aber jetzt gar nicht meine Schuld, weil ich meinen Text nicht kann, sondern das ist die Schuld, weil mein Kaffee nicht die richtige Temperatur hatte. Und Mandelmilch statt Hafermilch war, dann wird es wirklich problematisch. So, ne? Aber es gibt solche und es gibt aber auch, wie immer, ganz viele andere, wo es überhaupt nicht so ist. Das Interessante finde ich nur, dass es oft so ist, dass je höher man so hochsteigt, dass du auch merkst, es gibt viele Leute, die wirklich dann die nicht umsonst dort sind, wo sie sind, weil sie einfach unglaublich professionell und unglaublich gut arbeiten. So, ne? Ja.
Also das hat seinen Grund manchmal, dass jemand
Ja,
sehr
genau.
bekannt ist, zum Beispiel, weil er einfach ein harter Arbeiter ist. Ja,
Absolut.
also ich kenne das von anderen Geschichten tatsächlich auch. Ich kenne das auch von Bühnenkünstlern, also so eher so Comedy und so oder Zauberei und alles Mögliche und so. Und dann gibt es jemand auch, der sehr gut befreundet ist mit einem großen Bühnenkünstler, der sagt, ja, aber das auch als er noch nicht so bekannt war, der hat auch nachts um 3 mich angerufen und gesagt, wie findest du die Idee? Ich habe gerade die Idee, ich arbeite gerade an was. Der hat eigentlich du hast das Gefühl gehabt, der hat nie geschlafen. Also der hat immer irgendwie was dafür getan. Anders als alle anderen. Und dadurch ist er am Ende irgendwie auch weitergekommen als alle anderen, ja? So.
Ja. Ich glaube schon, dass es, also in diesem Bereich, in dem wir sind, kannst du nicht immer sagen, wenn du diese Arbeit investierst, wird das Ergebnis haben. Du sammelst nicht irgendwie Credits, die du irgendwann einlösen kannst bei der Bank, aber die, wenn du es dir unterm Strich anschaust, die Statistik, dann kannst du sagen, es gibt einen ganz klaren Zusammenhang von Leuten, die wahnsinnig hart arbeiten und bei denen dann auch wirklich was dabei rumkommt. Also das ist keine Garantie, aber in den meisten Fällen gibt es diesen Zusammenhang einfach auch, muss man einfach auch so sagen.
Ja, und vielleicht auch Durchhaltevermögen, würde ich auch immer noch sagen. Das hat auch
auf jeden Fall zu tun. Resilienz und Durchhaltevermögen, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Wird man eigentlich, wenn man als Österreicher hier weiß nicht, ob es auch beim Theater so ist, aber sagen wir mal auch bei Film und Fernsehen, wirst du anders, auch wegen vielleicht möglicherweise Sprache, die man so leicht anders hört oder so, hast du jemals irgendwie so ein Erlebnis gehabt, dass du anders wahrgenommen wirst, dass du anders behandelt wirst, dass gesagt wird, naja, du kannst jetzt halt keinen richtig Deutschen spielen oder war mal das Thema sowas?
Also, dass ich keinen Deutschen spielen kann, das war tatsächlich kein Thema insofern, als dass ich zwar jetzt, wenn ich im Alltag spreche, darf meine österreichische Färbung da Platz haben, aber ich habe in Berlin studiert. Und da wurde mir quasi von Semester 1 klar im Sprechunterricht vermittelt, es wäre ganz wichtig, dass du in der Lage bist, deinen Dialekt komplett abzulegen, weil du sonst Gefahr drohst, in irgendeiner Schublade zu landen. Und das haben die sehr ernst genommen und ich habe mich darauf eingelassen. Und dann habe ich auch wirklich das so weit betrieben, dass ich dann, auch wenn du dir jetzt meine Arbeiten vor der Kamera oder auch vor dem Mikrofon, ich spreche ganz viel auch für den Deutschlandfunk oder für den WDR, das ist quasi akzentfrei. So, ne? Also da gibt es keine dialektale Färbung in irgendeiner Richtung, die man da hört. Und dementsprechend habe ich diese Erfahrung eigentlich nicht gemacht, zumindest wenn die Leute mich dann kennen. Aber ich habe lustigerweise andersrum die Erfahrung gemacht, dass ich in Österreich manchmal dann, wenn ich jetzt wieder in Österreich gearbeitet habe oder jetzt wieder mehr in Österreich arbeite, dann dialektal verwirrt bin, weil ich manchmal dann zwischen den verschiedenen Sprachebenen und in Oberösterreich, wo ich herkomme, gibt es einen sehr starken Dialekt. Und das Wienerische klingt wieder irgendwie anders oder das, wie die Leute in Wien sich eigentlich unterhalten meistens. Also da gibt es bei mir manchmal babylonische Sprachverwirrung auf der österreichischen Seite manchmal, je nachdem, mit wem ich mich gerade unterhalte. Und grundsätzlich muss man überhaupt sagen, als Österreicher, man hat's als Österreicher in Deutschland leichter als Deutscher in Österreich, würde ich sagen.
Ja, ist das so?
Ja, ich glaube, unterm Strich kann man das schon sagen, weil das Schlimmste, was dir als Österreicher in Deutschland passiert, ist eigentlich, dass man so ein bisschen verniedlicht wird. Ach, die lustigen kleinen Österreicher, nach dem Motto. Das kann auch sehr, sehr nerven manchmal. Aber ich habe andersrum erlebt, dass es viele Deutsche gibt, die dann in Österreich dies manchmal schwer haben in Wien. Es ist auch besser geworden, aber das gibt dann viele Piefke-Vorurteile oder einfach auch so eine gewisse Animosität, weil es wahnsinnig viele Deutsche mittlerweile auch gibt in Wien, in Österreich. Da gab es dann dieses Thema mit den Studienplätzen und hast du nicht gesehen, weil es kein NC gibt in Österreich, dass da viele dahin sind. Und da gibt es so eine alte österreichische Animosität gegenüber manchmal den Deutschen, die sie dann manchmal auch zu spüren kriegen.
Sind die Österreicher aus deiner Erfahrung, sind die konservativer oder heimatorientierter als Deutsche oder also heimatverbundener, sage ich mal, oder vielleicht auch haben sie mehr Vorurteile gegenüber Fremden? Kann man das nicht so sagen?
Das ist schwer zu verallgemeinern, aber grundsätzlich würde ich sagen, sind die Österreicher schon heimatverbundener, würde ich nicht sagen, aber so ein bisschen mehr Vorurteile oder so, das glaube ich schon. Es gibt auch wieder riesige Unterschiede zwischen Land und Stadt, aber grundsätzlich sind die Österreicher, was das betrifft, vielleicht so ein bisschen noch konservativer als die Deutschen oder so, wenn man das so verallgemeinern kann oder so ein bisschen feindseliger gegenüber den Fremden. Aber auf jeden Fall anders. Sie sind einfach hinten, hinterrücks, ja. Sie sind auch außenfreundlich und hinterm Rücken.
Ach echt?
Sie dann, ja, ja. Das ist gerade, ja, blödes Arschloch.
okay, das heißt, eigentlich findest du den Podcast jetzt im Vordergrund nicht super, aber hintenrum sagst genau. Du, das war ja schrecklich.
Aber ich habe dann gleich im Anschluss einen österreichischen Podcast und da werde ich mich dann über diesen Podcast furchtbar beschweren.
Das ist das eigentliche Thema von dem österreichischen
Podcast. Das ist das eigentliche Thema, genau.
Ja, super. Genau. Ja, okay. Ah, okay. Ja. Okay.
So, also das ist zumindest das Klischee, wie es mit allen Klischees ist, ist immer irgendwie was dran. Ja. Aber zum Beispiel die Erfahrung, die ich jetzt in Wien gemacht habe, das kann ich vielleicht noch kurz sagen. Also jetzt war ich Ewigkeiten nicht mehr in Österreich und bin jetzt wieder viel da. Und das hat sich, Wien zum Beispiel, hat sich wahnsinnig verändert in den letzten 20 Jahren. Einfach auch, weil die Bevölkerung viel jünger geworden ist, sich viel mehr durchmischt hat, wie überall auf der Welt der Dialekt. Die Einzigartigkeit der Sprache, das alles geht zurück, das verschwindet immer mehr, es gleicht sich alles mehr an zu einer Sprache, die jetzt jemand in Norddeutschland genauso im Slang und Wörter und Anglizismen, die jemand in Norddeutschland genauso benutzt wie in Bayern oder wie in Österreich oder sonst wo quasi. Da gibt's das gleicht sich auch von der Sprache her, von der Kultur her alles immer mehr an.
Und wie findest du das?
Ja, ich finde das, ich glaube, das ist, so ist die Zeit. Ich glaube, dass das diese Bewegungen auch schon immer gegeben hat, ja. Wenn auch nicht in diesem globalen Ausmaß wie jetzt. Wir haben jetzt ja selber gerade darüber gesprochen, wie sehr uns diese amerikanische Kultur zum Teil geprägt hat, diese Filme, wie omnipräsent das war, wie man dem gar nicht ausgekommen ist. Aber natürlich gibt es auch einen Teil, den man sehr schade findet, auf allen Ebenen. Ich erlebe es hier, die kölsche Sprache in Köln, die total einzigartig ist und wirklich sogar noch ein bisschen besseren Stand hat, weil sie durch diese Karnevalskultur und durch diese Liedkultur so verankert ist. Und in Wien aber natürlich ganz stark dieser Schmäh, dieser Witz, dieser schwarze Humor, diese Art, die auch weniger wird. Und das hat natürlich auch was Trauriges, wenn diese regionalen und wirklich örtlichen Bezüge und Einzigartigkeiten auch so verschwinden oder wenn die sich so nivellieren und angleichen. Also es hat auf jeden Fall beides.
Ja, klar. Wobei natürlich wahrscheinlich auch von Generation zu Generation ist es weniger spürbar für die jeweils Ansässigen in der Generation. Also wir merken es halt noch viel stärker, gell, weil wir natürlich anders groß geworden sind.
Na klar.
Irgendwann ist das natürlich komplett weg. Du siehst dich eigentlich dann quasi auch, also weil ich habe vorhin so überlegt, naja, eigentlich so, man kann ja sagen, oder kann ja theoretisch die Frage stellen, wieso bist du dann eigentlich nach Deutschland gekommen, jetzt ja auch nur in Österreich Theater und Film und Fernsehen machen können, aber du siehst dich und hab mir dann selber währenddessen die Frage beantwortet oder vielleicht auch nicht oder eine andere entwickelt, dass du bist quasi eigentlich Schauspieler und es ist gar nicht so wichtig, wo du spielst, oder? Also, sondern es ist eher wichtig, was du spielst.
Ja, das kann man so sagen, würde ich sagen. Also, das kann man so sagen, würde ich sagen. Ich habe mir diese Frage auch immer wieder gestellt, momentan, und ich begnüge mich damit, ihr konsequent auszuweichen eigentlich. sehe ich mich jetzt mehr zu Hause oder da? Ich habe einfach, ohne das zu wollen, bin ich nach Deutschland zum Studieren gegangen, weil ich da an der Schauspielschule aufgenommen wurde, hatte eine super Zeit. Und dann habe ich einfach noch während des Studiums am Ende, bin ich ans erste Theater engagiert worden in Frankfurt eben. Und dann war ich 4 Jahre dort, dann bin ich direkt von dort 4 Jahre nach Dresden gegangen, dann war ich 11 Jahre in Köln. Und Österreich hat sich einfach gar nicht ergeben. So, es war dann immer wieder ein bisschen zum Drehen, aber auch nur im kleineren Ausmaß. Und jetzt bin ich wieder in Österreich und finde es ganz toll, da zu arbeiten und da zu sein und hab mir das auch gar nicht so, hab das auch nicht geplant. Das war, ist sehr einfach auch so passiert. Und jetzt finde ich es ganz toll und genieße das total, in diesen beiden Welten zu Hause zu sein und zu arbeiten. Und es ist auch manchmal so ein bisschen unterschiedliches Arbeiten, aber ganz oft auch eben nicht. Insofern würde ich, um diese Frage sehr ausführlich und umständlich zu beantworten, hast du es richtig beantwortet. Ich suche nach spannenden Projekten, ich suche nach spannenden Geschichten und Herausforderungen für mich und ob die jetzt in Österreich oder Deutschland stattfinden. Ich habe lustigerweise, das kann ich vielleicht noch erzählen, ich habe schon gemerkt, in Österreich, das ist auch immer so dieses Klischee, aber ich würde schon sagen, der Humor in Österreich ist schärfer. Man traut sich auch in der Film vor der Kamera, die Leute trauen sich mehr. es ist eigentlich gefragt, dass man so ein bisschen schwärzer, ein bisschen schärfer im Humor ist. So, da ist mehr möglich. Das merke ich auch im Theater. Ich habe einen Soloabend, den großen Diktator, den ich in Köln schon gespielt habe und in Wien spiele, und merke, dass wirklich die Witze, die in Köln so ein Oha hervorgerufen haben, sie werden in Österreich gutiert, aber das ist nothing out of the ordinary. So, die sind da andere Sachen gewöhnt. Und da hatte ich zum Beispiel die Erfahrung, dass ich bei Castings gemerkt habe, dass ich das Gefühl hatte, in Österreich kann ich weitergehen. Also in Österreich ist es fast gefragt, wenn man so eine Figur spielt, die so ein bisschen besonders ist oder die so ein bisschen am Rand steht, dass es durchaus, dass sie offen dafür sind, dass man weitergeht eigentlich, noch einen Schritt weiter. Mach sie ein bisschen extremer, mach sie ein bisschen, gib ihr noch mehr Kanten. So, ne? Mach die ein bisschen unsympathischer vielleicht auch. Aber auf jeden Fall geh einen Schritt weiter. Ich habe den Eindruck, also es ist meine subjektive Erfahrung bei den Projekten, wo ich jetzt auch Castings gemacht habe, dass das eigentlich gefragt ist und dass ich mich manchmal dabei ertappt habe, dass ich gedacht habe, ah, okay, ich muss diese Schippe oder darf sogar diese Schippe vielleicht gar nicht drauflegen. Und bei den österreichischen Projekten hatte ich jetzt immer wieder die Erfahrung, nee, nee, das ist wirklich gewünscht und gefragt und auf jeden Fall habe ich das Gefühl, da gibt es viele Dinge, wo man so einen Schritt noch fast weitergehen kann. Bisschen mehr Mut, bisschen mehr Mut zum schrägen Humor, zum scharfen, zum bösartigen vielleicht auch. Ein bisschen mehr Mut zum kantigen. So.
Ich meine, ich weiß nicht genau, wie die österreichische Film- und Fernsehlandschaft oder Theaterlandschaft so aussieht, aber ich würde sagen, wenn man eben, und da kommen wir wieder zurück zu den Amerikanern, dass ich plane ja selbst ein Langfilmprojekt und habe auch beim Schreiben überlegt, wie gehen wir hier klassisch eigentlich mit Charakteren um? Und wie gehen, oder was hat mich eigentlich als Kind und Jugendlicher geprägt und was waren das für Charaktere? Und die sind ja fast manchmal aus der Leinwand rausgeplatzt. Also die waren ja nicht unbedingt, weil sie so extremst überzeichnet waren, aber sie waren schon sehr, du wusstest genau, irgendwann, wenn du den Film gesehen hast, wusstest du, wer der Kerl da ist auf der Leinwand, so was das für ein Typ ist. Der Charakter war größer als der Schauspieler fast schon, ja. Und das ist manchmal, habe ich das Gefühl, in Deutschland nicht, man hat vielleicht auch die falschen Projekte dafür. Also man hat nicht genau die Projekte, wo man vielleicht sowas ausstellen, das Gefühl hat, man muss das ausstellen oder so oder möchte es vielleicht auch gar nicht, weil man dann gleich denkt, das ist nicht so anspruchsvoll, das ist vielleicht immer so ein bisschen überzeichnet wie so ein Comic und so. Aber auf der anderen Seite ich weiß nicht, ist das auch, was du meinst dann in Österreich, dass man sagt, dass man so, also dass man die so larger than life, dass man so Charaktere ein bisschen kantiger zeichnet, damit die aber auch einprägsamer sind am Ende.
Ich glaube, was ich meine, ist, dass man auf jeden Fall dem Zuschauer mehr zutraut. Man traut dem Publikum mehr zu. Man traut dem Publikum mehr zu, mit Dingen umzugehen, also Dinge handeln zu können. Dass es nicht so glatt sein muss. Das ist jetzt auch wirklich sehr verallgemeinert gesprochen und überhaupt nicht spezifisch. Und es gibt genug Gegenbeispiele auch im österreichischen Fernsehen, wo du sagst, um Gottes Willen, also das ist wirklich so. Aber ich glaube, dass man traut dem Publikum mehr zu. So. Und was du sagst, dem stimme ich total zu. Ich finde es total faszinierend, vor allem wenn du von diesen Charakteren sprichst und was mich daran so in unserer heutigen Medienzeit so interessiert ist, dass wir eigentlich fast immer von Filmen sprechen, nicht von Serien. Und dass es heute diese zum Teil fantastischen Serien gibt, aber wo du sagst, du brauchst ganze Staffeln und dann hast du irgendwie so einen Breaking Bad Walter White erschaffen oder einen Tony Soprano erschaffen. Das ist eine unglaublich facettenreiche, schillernde, tolle Figur, in die du total eingestiegen bist. Aber es gibt auch diese Charaktere, wo du das in 120, 90 oder 120 Minuten geschafft hast. Und die werden, wie du sagst, die werden larger than life. Die gehen irgendwie aus sich raus und springen aus der Leinwand auf dich und du denkst über die nach, auch wenn der Film vorbei ist. So, also das ist ein ganzes Universum, was da drinnen steckt. Und das ist etwas, was man heute irgendwie, wo ich mich total freue, wenn das wieder passiert, dass Leute versuchen, das in diese 120, in diese 90 Minuten hinein zu komprimieren, weil es ist ja möglich. Man muss nicht aus allem eine Miniserie machen, so, ne? Oder eine ganze Serie machen mit vielen Staffeln. Aber es ist natürlich eine besondere und neue Herausforderung wieder so, dass heutzutage das wieder da reinzukriegen. Und es liegt, also ich glaube, fast alle Leute, mit denen man spricht, man muss einfach sagen, es liegt fast alles am Drehbuch. Das ist, glaube ich, einfach bei uns in unserer Filmlandschaft tendenziell noch immer unterbelichtet, nicht genug geschätzt und hat nicht den Stellenwert, den es in Amerika oder im englischsprachigen Raum hat und den es aber braucht. Also auch ich weiß, Bryan Cranston hat immer diese Geschichte erzählt, dass er sagt, er kann aus einem schlechten Drehbuch, kann er als quasi Superschauspieler, kann, ich weiß nicht genau, welche Zahlen benutzt er, glaube er kann aus einem schlechten Drehbuch ein C- oder vielleicht ein C-plus oder ein B machen. Oder er kann C- machen und er sagt, Meryl Streep kann ein B-plus draus machen. Mhm. Oder ein B draus machen. Aber auch Meryl Streep kann keinen A draus machen. Mhm. Wenn die Stimme, if it ain't on the page, it ain't on the stage. Es geht einfach nicht. Also das sagen dir alle diese Leute, es muss im Buch schon drinnen stehen. Mhm. Diese Charaktere müssen da sein und müssen da geformt sein. Und dann kannst du das als toller Spielerin, kannst du es transformieren und kannst du es, glaube ich, rausbringen. Aber zu glauben, dass das vor allem am Schauspieler oder an der Schauspielerin liegt, das glaube ich irgendwie nur bedingt.
Mm. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, das, was, weil du das mit den Serien sagtest und quasi schon so ein Plädoyer für einen 120-Minuten-Film oder 90 Minuten, das ist ganz revolutionär. Das funktioniert gut, sehr, sehr gut, aber ich denke, dass durch den Erfolg der Serien und vielleicht auch angefangen mit HBO, eben Sopranos und so, das alles, was du gesagt hast, diese Anfänge davon und dann irgendwann wurde das alles weiterentwickelt und ganz, ganz toll und so. Aber heute ist das auch ein Deckmantel. Also es wird eine Serie gemacht und du denkst automatisch, Prädikat besonders wertvoll, weil ist ja eine Serie, ist ja eine Miniserie. Aber man darf nicht vergessen, es gab in den 90ern zum Beispiel auch eine große Masse an Actionfilmen und dann gab es auch ganz viele B-Movie oder C-Movie-Actionfilme und die haben sich auch da dran gehangen und dann hat man gedacht, geil, mit Explosion, toll, geil, Actionfilm und irgendwann hat man gemerkt, nee, das ist alles nur noch billig produziert und so ähnlich ist es bei Serien auch. Serien sind auch teilweise unglaublich billig produziert, unglaublich schlechte Drehbücher und 50 Staffeln und du hast dann oder Soap Opera gemacht. Meine Tochter guckt immer so ein Ding, das ist Science Fiction, aber eigentlich auch Soap Opera. Eigentlich geht es nur um die Beziehung von der ganzen Zeit, der eine hat mit dem geschlafen und die, also, und dann wird das über unglaublich viele Staffeln wird das in die Länge gezogen und dann fragst du dich am Ende, was ist das? Das ist wie so ein Brei oder das ist halt wie so eine, was ich mal geguckt habe, aber ist nicht, das kannst du aber mit einem Film mal ausmalen oder wie ich Film verstehe, gar nicht vergleichen. Also, du kannst, so, das sind der Film schafft in 90 Minuten viel mehr als das, was die Serie in 10 Stunden, 20 Stunden schafft.
Absolut. Ja, und ich finde, dass heutzutage in unserer auch Zeitökonomie, in der wir da stecken, also wenn ich jetzt eine Serie mir anschauen soll, weil mir das irgendjemand empfiehlt und ich sehe, da sind irgendwie 4 Staffeln mit jeweils 13 Folgen, dann sage ich schon nein. Also die Zeit habe ich einfach irgendwie nicht so, ne? Und ich habe es auch jetzt schon ganz oft erlebt, auch bei deutschen Projekten. Was war denn wieder? Jetzt würde ich vielleicht keinen Namen nennen, aber es fällt mir jetzt auch gerade nicht mehr ein. Wieder so eine Serie, so eine Miniserie mit, glaube ich, 5 oder 6 Episoden, wo ich auch gedacht habe, Leute, das ist ein 90-Minuten. Ich freue mich, dass Charaktere die Möglichkeit haben, dass sie näher beleuchtet werden und dass du mehr Chancen hast, einzudringen und auf die Leute draufzuschauen. Aber you are not filling it. Es ist einfach nicht, ihr schreibt da nicht genug rein. Und dann muss ich nicht von jeder Nebenfigur wissen, was diese Figur in der Kindheit, in der Pausenbrotbox hatte in der Schule und warum es deshalb jetzt heute so ein Problem hat. Ich weiß nicht. Das ist einfach, it's too much. Oder zu wenig, besser gesagt so. Ja. Also, wo ich wirklich gedacht habe, das ist auch mittlerweile eine Unart geworden, dass man sagt, aus allem Content, lass uns eine Miniserie draus machen. Zwar eigentlich mit dem Budget von einem 120 Minuten, aber wir machen einfach 6 Folgen und das wird dann irgendwie gefüllt. Also das ist auch von der Zeitökonomie manchmal, finde ich, eine Belastung, was einem zugemutet wird.
Ja. Man möchte Unterhaltung, aber dann muss man ganz viel Zeit zahlen sozusagen dafür. Mhm,
genau.
Das ja, ist, total. Das ja, ist so, ja, was genau. Sehr anstrengend ist.
Ja, total.
Bist du denn, frage ich dich mal jetzt abschließend, also du empfindest ja auch die Vielfalt an Projekten als etwas sehr Positives, so wie ich das rausgehört habe. Das heißt, bist du jemand, der quasi von Tag zu Tag lebt, also oder beziehungsweise in dem Jetzt eher lebt, sagt, das ist alles toll, saus und braus, ich versuche, das nehme ich noch mit, jetzt kommt wieder das und das. Oder bist du auch jemand, der sagt, ich habe aber auch noch, ich würde gerne in 10 Jahren das und das Projekt machen oder ich habe so gewisse Ziele und so. Wie kann man dich einschätzen? Was für ein Typ bist du?
Also diese 10-Jahres-Frage, die fällt mir immer sehr schwer. Mhm. Ich würde schon sagen, ich lebe sehr im Hier und Jetzt, weil es kommt immer so viel rein und dann gehe ich damit um irgendwie und dann, jetzt werden diese Zeiträume zwar gefühlt immer weiter im Voraus, wo ich dann schon weiß, jetzt kommt das und dann ist man plötzlich, spricht man über irgendein Projekt 2028, das dann da vielleicht kommt oder irgendwie so, über das man redet oder wo man arbeiten möchte. Aber ich habe nicht so den Masterplan, dass ich sage, so in 10 Jahren möchte ich gerne das und das gemacht haben oder dann möchte ich da und da sein. Ich finde, bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut und es ist eher zu viel Arbeit da, ist zu wenig, ich habe aber auch immer das Gefühl, das wird irgendwann aufhören, das ist irgendwann nicht mehr so und dann arbeite ich womöglich gar nichts mehr und deswegen ist besser, ich mache jetzt noch ganz viel, weil irgendwann ist dann gar nichts mehr da und dann ärgere ich mich, dass ich das abgesagt habe. Also ich hatte ganz lange Zeit, hatte ich ganz, ganz große Schwierigkeiten, Nein zu sagen, weil ich eigentlich zu allem Ja gesagt habe.
Weil du Angst hattest, du verpasst was.
Man hat Angst, genau, FOMO, wie die jungen Menschen heute sagen, extremes FOMO, aber auch irgendwie so dieses Gefühl, dass man sagt, in diesem Job, man darf keine Arbeit absagen, weil so viele Leute erlebe ich, die dann auch sagen, ich habe jetzt gerade nichts oder ich habe gerade nicht den Job und ich habe den und da muss ich den jetzt auch machen, damit ich nicht das Gefühl habe, irgendwann kommt der Zeitpunkt wieder, wo dann wieder weniger ist oder sowas. Ne? Also jetzt wird man irgendwie wie so das ansammeln. Und das lerne ich jetzt auch, dass man nicht alles auf allen Hochzeiten tanzen kann und nicht alles machen kann. Und dementsprechend wünsche ich mir eigentlich, dass ich gut auswählen kann, dass ich mehr Arbeit mache, die mich wirklich erfüllt und wo ich sage, da wachse ich und da geht das tendenziell in die Richtung, wo ich auch hin möchte oder wo neue Herausforderungen auf mich warten. Aber ohne jetzt den großen Plan zu haben, zu sagen so, und in 10 Jahren habe ich meine erste eigene Serie geschrieben oder mein nächstes Theaterstück geschrieben oder, keine Ahnung, habe es geschafft.
Oder ich bin im letzten Film von Martin Scorsese in einer tragenden Rolle.
Ja, genau. Nee, das habe ich irgendwie nicht. Das wäre schön. Aber ich habe mir so eine Art von Ziel, habe ich mir irgendwie nie gesteckt. Aber ich habe mir auch nie träumen können, dass ich mal im Ensemble vom Wiener Burgtheater stehe. Ich habe im Burgtheater als Billeteur gearbeitet, als Kartenabreißer und habe meine ganzen großen Helden mir da angeschaut in Wien. Und hätte mir nie träumen lassen, dass ich da mal selber auf der Bühne stehe und da selber Theater mache. Und das ist auch passiert. Also who knows? Wer weiß, was noch kommt. Ich hoffe, Martin Scorsese lebt noch lange genug, dass er noch... dass er mir noch ein paar Chancen gibt.
Er muss dir nur eine geben. Du brauchst ja nur eine Chance von Martin Scorsese.
Ich brauche nur eine Chance.
Genau. Den Rest bringst du ja mit. Also ich finde bei dir, es ist ja nicht so, dass ich bin ja jetzt kein Stalker. Es ist nicht so, dass ich dich seit 2 Jahren verfolge und jetzt habe ich dich endlich mal in die Sendung bekommen, sondern ich habe mich einfach auch mit der Anfrage so ein bisschen dann gleichzeitig auch, als du zugesagt hast, mit dir auseinandergesetzt und so. Mhm. Also vorher fand ich dich schon interessant. Es ist nicht so, dass ich hier 150 Schauspieler immer anschreibe, sondern es ist wirklich eher selten sogar, dass ich, weil mit Schauspielern hat man auch ist gar nicht despektierlich gegenüber meinen vergangenen Gästen, aber du hast natürlich auch immer so eine gewisse, redest natürlich auch immer sehr viel über den Beruf letzten Endes, ja, ist ja klar. So, das heißt, ich gucke mir das ganz genau an, wen ich da habe und bei dir fand ich das, oder wer möglicherweise so, also Qualität vor Quantität und ich finde, dass du hast ja außerhalb deines Talents auf der Bühne zu stehen und das und ein guter Schauspieler zu sein, finde ich, hast du trotzdem auch so eine Präsenz, wo ich glaube, also so eine Leinwandpräsenz hast du irgendwie. Und das finde ich auf jeden Fall. Du bist so ein Typ, also das ist eigentlich gar nicht so übertrieben gemeint gewesen. Ich finde tatsächlich, dass du in einen Martin Scorsese-Film ganz gut reinpassen würdest. Nicht, weil du aussiehst wie ein Mafiosi, das können wir jetzt ja auch denken.
Könnte ich auch gut spielen.
Ja, möglicherweise sogar. Ich habe bei dir so eine ganz, wenn ich dir, ich hoffe, dass, ich meine es als Kompliment, ich hoffe, es ist ein Kompliment für dich, ich habe so eine Assoziation bei dir wie Christoph Waltz bei dir so ein bisschen, so leicht diese Tendenz, finde ich so. Ja. Deswegen könnte ich mir das total vorstellen, dass du in so einem internationalen Projekt total rausstichst auch. Ich hoffe, also das würde mich, ich fände das super, wenn das kommt, ja.
Ja, ich fände das, auch ganz toll. Und vielen Dank, das ist natürlich ein tolles, eine tolle Beschreibung und ein tolles Kompliment. Ja, ich weiß auch nicht, weißt du, ich denke auch manchmal so, vielleicht sollte man sich auch eher so ein Ziel auch mal stecken oder vielleicht sollte man irgendwas tun, um quasi die Weichen in diese Richtung zu stellen. Ich habe das Gefühl, ich habe so wenig Weichen in meinem Leben gestellt und natürlich gleichzeitig auch so viele gestellt durch meine Arbeit und durch die Art und Weise, wie ich bin und wie ich arbeite und mit wem ich wie arbeite, aber dass ich immer gedacht habe, die Sachen passieren dann schon so, aber vielleicht sollte man auch gewisse Dinge noch mal mehr anschieben. Ich habe immer auch das Gefühl, ich habe noch so viel Zeit, aber das stimmt wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht.
Ach, na ja.
Also, ich weiß auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall, es ist eine sehr schöne Assoziation und vielen Dank für dieses tolle Kompliment. Ich habe auf jeden Fall definitiv genug Martin Scorsese-Filme geschaut in meiner Jugend und bin mit ihnen aufgewachsen, dass ich sofort in jede Szene von Goodfellas reinspringen könnte und direkt weitersprechen kann.
Ja, ich finde das teilweise auch wirklich faszinierend. Ich habe hier noch einen stehen, und zwar Hexenkessel. Das war einer der ersten von Scorsese.
Ja. Den ich noch, Mean Streets, ja.
Ja, genau.
Sein erster, glaube ich, überhaupt.
Ja, oder sein erster überhaupt. Ich muss leider zu meiner Schande gestehen, ich habe ihn noch nie ganz gesehen. Ich habe ihn mir immer noch hier aufgehoben. Ich habe ja viele Filme hier. Ich bin ja auch so haptische Medienfan, und habe hier viele Filme, toll, die ich manchmal irgendwann raushole. Ja. Und da denke ich aber auch, wie faszinierend, da ist ja auch De Niro dabei, alle noch ganz jung so und dieses Ganze und was, die haben ja eigentlich dann einfach quasi, ich meine, die haben nicht einfach die Kamera aufgestellt, aber die haben trotzdem noch viel purer eigentlich Filme gemacht. Das war alles noch nicht so groß produziert natürlich und das ist eigentlich, da merkst du dieses Pure, diese Anfänge auch von De Niro und diese, so, das ist schon, das hat eine ganz spezielle Magie, wenn man auf sowas steht, ja.
Ja,
so.
Ja.
Und ich glaube ja im Umkehrschluss, das könnte man hier auch machen und schaffen, ja. Wenn man nur die richtigen Leute hätte, gar nicht vor der Kamera, weil die hat man, zum Beispiel so jemand wie dich, aber die Leute hinter der Kamera oder auch die Leute, die sowas finanzieren, das vor allem, glaube ich, ist das Wichtigste, ja.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden
und deswegen, Fall. Weil du sagst, vielleicht so mit genügend Zeit haben und so, du bist 1980 geboren, sagst du, ich bin 77 geboren, ich bin ein bisschen älter als du, aber die Zeit ist jetzt, das ist das, was ich immer sage. Also vielleicht auch mit dem Absehen der Endlichkeit, dass man sagt, naja, wenn man mit 70 sagt, ich mache einen neuen Film, kann man auch, aber mit Mitte 40, Ende 40 nimmt es einem vielleicht noch mehr, die Leute nehmen es einem noch mehr ab und die Begrenzung, die man hat, kann auch gleichzeitig ein Feuer sein, weißt du? Also so geht es mir auf jeden Fall, dass ich denke, die Zeit ist jetzt, diese Dinge zu machen.
Ja, da hast du total recht. Da hast du total recht. Das ist total richtig und es gibt auch kein Rezept und keine Norm, in der man sagt, dann kannst du es machen und dann kannst du es irgendwann nicht mehr machen und wenn du es bis dahin nicht gemacht hast, dann und Punkt, Punkt, Punkt. Das ist alles Quatsch und das zeigt ja nicht zuletzt zum Beispiel Christoph Waltz oder andere Leute oder Geoffrey Rush oder ich weiß nicht, welche Leute es gibt, die dann irgendwann auf die Szene, die da eingeschlagen sind und dann ging's ab wie Schmitz' Katze so.
Ja, also das muss man sagen, weil Christoph Waltz, der war ja auch schon ein bisschen älter. Also ich habe den noch früher irgendwo in Sat.1 Fernsehfilm gesehen und dann auf einmal ist er da aufgepoppt bei Tarantino so.
Ja.
Und da war er auch nicht mehr ganz so jung, ja.
Ja.
Also deswegen. Ja, wunderbar, lieber Sefko, dann würde ich sagen, wir kommen zu einem Ende. Es war mir eine große Freude, dich
hier. Ebenso.
Ja, also ich fand es echt sehr, 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 sehr schön, mich mit dir zu unterhalten. Und ich hoffe, wir bleiben lose in Kontakt. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, ja?
Gerne.
Wo kann man dich denn, wenn man jetzt möchte, dieses Jahr 2026, wo kann man dich denn sehen, wenn man dich sehen möchte?
Also man kann mich live auf der Bühne sehen in Wien, auf der Bühne des Wiener Burgtheaters. Da habe ich verschiedene Projekte, unter anderem meinen Soloabend Steph Gornoschewski erzählt, der große Diktator am Akademietheater oder die Titelrolle in Isidorf, der Regie von Philipp Stölzl, auch am Akademietheater. Das sind tolle Projekte, tolle Bühnenproduktionen, das ist in Wien zu sehen. Und am Bildschirm kann man mich aktuell noch sehen in der zweiten Staffel von Braunschlag 1986 von David Schalko. Dann drehen wir dieses Jahr die aktuelle Staffel von Mord mit Aussicht und auch die WAPO Duisburg, meine ARD-Vorabendserie, in der ich auch bin. Da sind die Folgen in der Mediathek und da drehen wir auch die fünfte Staffel jetzt schon dieses Jahr. Und und immer wieder in dem einen oder anderen Fernsehprojekt in kleineren und mittelgroßen Rollen.
Und, bald, und bald im letzten Film von Martin Scorsese.
Und bald im letzten Film von Martin Scorsese. Genau, so ist es.
Okay, so also. Wir verlinken hier alles nochmal, wo man dich sehen kann, wo du bist, wie man dich erreichen kann und wie Martin Scorsese dich vor allem erreichen kann, ist auch wichtig.
Unbedingt.
Ja, unbedingt.
Unbedingt.
Also
ich,
ist
hoffe,
ja auch,
ich hoffe, er hört zu.
Ja, und es ist aber auch, mach dich rar und du wirst zum Star. Also es ist ja auch, wenn er anruft, einfach erstmal auflegen. Weißt du, erstmal am Anfang
auf
sagen,
jeden Fall.
Im Moment ist gerade schlecht.
Auflegen. Ich glaube, wenn der irgendwen selber persönlich anruft, dann glauben sowieso alle, sie wird verarscht und,
ja,
und legen gleich wieder auf. Das hat er sicher schon ganz oft erlebt.
Das hat er schon, er findet keine Schauspieler mehr für seine Filme.
Oder es ist so wie bei der Studio, großartige Serie übrigens, zum Thema auf Apple Music. Da hat er einen ganz tollen Gastauftritt in der ersten Folge. Sehr zu empfehlen.
Ah ja, sehr David. Schön, sehr schön.
Kann man Wunderbar. Ihn auch, kann man ihn auch gut erleben. In diesem Sinne, Chris, vielen Dank für das Gespräch, hat mich sehr gefreut, schöne Begegnung und ich wünsche auch dir alles Gute jetzt für die Zukunft und für dein Langfilmprojekt und was da auch immer so kommt. Toll, dass du die Herausforderung der großartigen Geschichte und der tollen Charaktere in 90 bis 120 Minuten, dass du das angehst. Und ich.
Ja, vielen, vielen Dank. Ja, einer muss es ja machen, nicht wahr?
Ganz genau. Einer muss es ja machen.
Okay, also, mach's gut,
in diesem Sinne.
Ja?
Alles Gute, ja?
Bis bald, ja? Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.